Willkommen zurück. Mach es dir am besten direkt bequem, denn wir haben heute eine ziemlich intensive Betrachtung vor uns.
Absolut.
Es geht nämlich um eine Entwicklung, die in fast jedem Büro der Welt gerade so ein bisschen still und heimlich stattfindet. Oder, naja, zumindest stattfinden sollte.
Betonung liegt auf sollte, ja.
Genau. Wir knöpfen uns heute einen wirklich spannenden Fachartikel vor, und zwar von Volker Buntrock aus dem Jahr 2026.
Ein sehr richtungsweisender Text.
Der Titel lautet Power Automate Cloud, vom Tool zum Nervensystem. Und die Mission für unsere heutige Analyse ist eigentlich simpel, die Umsetzung hat es aber total in sich.
Oh ja.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir wollen verstehen, warum die klassische IT-Automatisierung, also dieses Wundermittel, das uns allen ja seit Jahren verkauft wird, in der Praxis so oft wie ein extrem wackeliges Kartenhaus in sich zusammenfällt.
Ein sehr treffendes Bild.
Und noch viel wichtiger, wir schauen uns an, wie Unternehmen stattdessen ein echtes, unsichtbares und völlig belastbares digitales Nervensystem aufbauen können. Aber bevor wir jetzt tief in die technischen Details gehen, lass uns mal ein Bild im Kopf erschaffen. Wenn man an Automatisierung denkt, stellt man sich ja oft so einen hochmodernen, völlig sterilen Raum vor, in dem alles perfekt ineinander greift.
Ja, wie im Sci-Fi-Film.
Richtig. Aber Bundrocks Text zeichnet da anfangs ein ganz anderes Bild der aktuellen Realität, oder?
Definitiv. Also, wenn man die heutige operative Realität von sehr vielen IT-Abteilungen visualisieren müsste, dann wäre das auf gar keinen Fall dieser sterile Hightech-Raum.
Eher nicht, ne?
Nein. Denk da eher an einen klassischen, völlig unordentlichen Serverraum im Keller von so einem alten Bürogebäude.
Okay, ich habe das Bild vor Augen.
Überall hängen wirre, provisorisch zusammengeflickte Kabel rum, rote Warnlampen blinken auf und ab und ein völlig übermüdeter Techniker versucht panisch, den richtigen Stecker zu finden.
Bevor alles abstürzt.
Genau, bevor das ganze System komplett den Geist aufgibt. Und Buntrock legt den Finger genau in diese Wunde. Er sagt, es gibt eine gigantische Kluft zwischen dem Versprechen der modernen IT und dem, was in den Fachabteilungen tatsächlich passiert.
Weil auf dem Papier klingt die Vision ja fantastisch.
Ja klar, alle Prozesse fließen automatisch, Fehlerquoten gehen gegen Null, Mitarbeiter müssen nie wieder Stumpfdaten von einer Excel-Tabelle in ein anderes System kopieren.
Das war ja immer das Versprechen.
Richtig. Die Realität sieht aber leider so aus, dass viele Abteilungen mit einer sogenannten Oberflächenautomatisierung arbeiten. Und die zwingt sie im Grunde in einen permanenten Überlebenskampf.
Diese Oberflächenautomatisierung ist ja oft unter dem Begriff RPA bekannt.
Genau, Robotic Process Automation.
Das war doch jahrelang der absolute Hype. Die Idee war ja quasi, wir installieren einen Software-Roboter, der buchstäblich zuschaut, was der Mensch da am Bildschirm macht. Und dann imitiert dieser Bot einfach die Klicks. Er öffnet ein Fenster, klickt auf einen Button, tippt irgendwas ein.
Wie ein unsichtbarer Mitarbeiter.
Ja, genau. Das klang doch damals nach dem perfekten, schnellen Pflaster für wirklich jedes Prozessproblem. Warum genau nennt Buntrock das jetzt eine strategische Sackgasse?
Weil es im Grunde nur eine Simulation von Effizienz ist. Eine Simulation, die auf einem extrem instabilen Fundament steht.
Instabil, weil der Bot nur klickt?
Ja. In der Anfangszeit wirkte RPA natürlich wie der heilige Gral. Man brauchte keine teuren Programmierer, um tiefgreifende Schnittstellen zu bauen.
Man hat es einfach aufgezeichnet.
Exakt. Man hat dem System einfach gesagt, geh mit der Maus an die Koordinate X und klicke. Aber das Problem, das der Artikel präzise herausarbeitet, ist die absurde Zerbrechlichkeit dieser Methode.
Zerbrechlich, weil sich Dinge ändern.
Richtig. Der Roboter operiert direkt auf der grafischen Benutzeroberfläche der sogenannten UI. Und diese UI, die ist für Menschen gemacht, nicht für Maschinen. Sie verändert sich ständig.
Ja, dazu bringt Buntrock im Text ein Beispiel, das mich beim Lesen wirklich hat schmunzeln lassen, auch wenn es für die Betroffenen wahrscheinlich ein absoluter Albtraum ist.
Du meinst das Beispiel mit den 3 Pixeln?
Genau das. Frag dich mal selbst, auch du, der uns gerade zuhört, hast du schon mal ein Skript gebaut, das plötzlich nicht mehr ging? Buntrock redet da von 3 verschobenen Pixeln. Wie genau bringt so eine winzige Kleinigkeit einen millionenschweren Unternehmensprozess zum Erliegen?
Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Kette von Ereignissen, die dadurch ausgelöst wird. Stell dir vor, ein Unternehmen hat einen hochwichtigen Bot.
Okay.
Der überträgt jeden Morgen Finanzdaten aus einem Webportal in das interne SAP-System.
Ein super kritischer Prozess also.
Absolut kritisch. Der Bot ist darauf programmiert, exakt auf den blauen Export-Button oben rechts zu klicken.
So, und jetzt kommt ein Update.
Genau. Nun spielt Microsoft ein vollkommen routinierliches Windows-Update ein. Das verändert vielleicht die allgemeine Bildschirmskalierung auf dem Rechner auch nur um ein einziges Prozent.
1%.
1%. Oder der Browseranbieter macht ein kleines Design-Update, das diesen blauen Button um exakt 3 Pixel nach links verschiebt.
Das sieht doch kein Mensch.
Das ist der Punkt. Der Mensch vor dem Bildschirm merkt das nicht einmal. Das menschliche Auge adaptiert das sofort, du klickst einfach drauf.
Aber der Roboter?
Der Roboter aber sucht stur an der alten XY-Koordinate. Er klickt buchstäblich ins Leere.
Und dann?
Der Prozess bricht ab. Das Finanzupdate fehlt, das System wartet vergeblich auf die Daten und die Fehlerkette nimmt ihren Lauf.
Wahnsinn. Aber Moment mal, das ist doch eigentlich absurd.
Ist es auch.
Wir reden über künstliche Intelligenz und hochkomplexe Algorithmen in anderen Bereichen. Und in der Prozessautomatisierung scheitern Weltkonzerne an einem Windows-Update, weil 3 Pixel fehlen.
Ja.
Da muss doch die IT einfach eingreifen und das Skript kurz anpassen, oder nicht?
Und genau da schnappt die Falle zu. Die Falle der sogenannten technischen Schulden. Der Technical Debt.
Erklär das mal.
Natürlich kann die IT das Skript anpassen. Das dauert vielleicht 10 Minuten. Aber in einem großen Unternehmen gibt es nicht einen Bot. Da gibt es Hunderte oder sogar Tausende.
Stimmt. Und irgendwo ändert sich immer was.
Genau. Jeden verdammten Tag ändert sich irgendwo ein System. Ein Button verschwindet, eine Farbgebung ist neu oder die Ladezeit einer Webseite ist heute mal 2 Sekunden länger.
Und der Bot wartet nicht.
Richtig. Das bedeutet, dass die IT-Abteilung plötzlich nicht mehr damit beschäftigt ist, neue, innovative Lösungen zu entwickeln.
Sondern?
Stattdessen werden die bestbezahlten und fähigsten IT-Architekten zu reinen Reparaturbetrieben degradiert.
Das ist ja extrem frustrierend.
Sie verbringen ihren ganzen Tag nur noch damit, kaputten Klickskripten hinterherzurennen und Buttons neu zu kartieren.
Krass.
Buntrock nennt das in seinem Text supertreffend. Man hat die menschliche Fehleranfälligkeit überhaupt nicht behoben, man simuliert sie nur maschinell. Und das in viel höherer Geschwindigkeit.
Man macht den Fehler einfach schneller.
Ganz genau. Die technische Schuld wächst exponentiell an, bis das ganze System unter seinem eigenen Gewicht kollabiert.
Das leuchtet absolut ein. Wenn mein Bot blind ist und nur stur auf feste Koordinaten klickt, laufe ich auf Dauer immer gegen die Wand.
Unweigerlich.
Hier wird es jetzt wirklich interessant. Wenn wir also akzeptieren, dass dieser RPA-Weg eine Sackgasse ist, wie kommen wir da wieder raus?
Wir müssen die Herangehensweise fundamental ändern.
Wie bringen wir den Roboter dazu, nicht mehr auf den Bildschirm gucken zu müssen?
Wir müssen beibringen zu sprechen. Und zwar die Muttersprache der Maschinen.
Also Code.
Genau. Der Paradigmenwechsel, den Buntrock in Power Automate Cloud beschreibt, ist der konsequente Wechsel zu einem API-First-Ansatz.
API steht für Application Programming Interface, richtig?
Korrekt. Das ist eine direkte, strukturierte Kommunikationsschnittstelle tief im Maschinenraum der Software.
Also weit weg von der Oberfläche.
Richtig. Wir ignorieren die grafische Oberfläche komplett. Wir lassen die Systeme im Hintergrund direkt miteinander Daten austauschen, ohne dass jemals ein Fenster geöffnet werden muss.
Ich tue mich manchmal echt schwer damit, mir diese unsichtbaren Datenströme plastisch vorzustellen.
Das geht vielen so.
Buntrock verwendet da im Text eine total gute Analogie, um diesen Unterschied zwischen der alten RPA-Methode und dem API-Ansatz zu verdeutlichen. Wie genau beschreibt er diesen Übergang?
Er nutzt das Bild einer klassischen Fernbedienung für den Fernseher.
Okay, also ich sitze auf der Couch.
Genau. Stell dir vor, du willst automatisieren, dass der Fernseher angeht. Der APA-Ansatz wäre so, als würdest du eine klobige, mechanische Vorrichtung bauen.
So eine Art Greifarm?
Ja, in der ein kleiner Plastikfinger montiert ist, der auf den roten Knopf der Fernbedienung drückt.
Okay, das klingt schon ziemlich fehleranfällig.
Das funktioniert auch nur, solange alles perfekt stillsteht. Aber wenn jemand die Fernbedienung auch nur 1 Millimeter verschiebt...
Oder wenn eine Fliege auf dem Infrarotsensor sitzt.
Exakt. Dann drückt der Finger voll daneben oder das Signal kommt nicht an und nichts passiert. Das ist APA.
Und was ist dann API?
Der APA-Ansatz hingegen ist so, als würdest du ein digitales Steuerkabel nehmen und es direkt hinten in die Hauptplatine des Fernsehers stecken.
Direkt ins Gehirn sozusagen.
Genau. Das Signal fließt elektronisch, direkt in den Chip. Und zwar völlig unabhängig davon, wo die Fernbedienung gerade liegt oder welche Farbe der Einschaltknopf hat.
Das macht es wirklich extrem anschaulich. Der Befehl wird quasi direkt ins System injiziert.
Ohne Umwege.
Was sind denn laut dem Artikel die messbaren Vorteile von diesem direkten Kabel? Also wenn wir jetzt wieder auf die Unternehmens-IT schauen.
In den drei absolute Kernvorteile. Der erste ist diese visuelle Unabhängigkeit, über die wir gerade mit den drei Pixeln gesprochen haben.
Das fällt dann komplett weg.
Komplett. Eine API ist ein technischer Vertrag zwischen zwei Systemen. Wenn der Anbieter der Software morgen entscheidet, sein komplettes Design zu ändern.
Sagen wir, alles auf Dark Mode umzustellen.
Richtig, Dark Mode. Buttons neu anordnen, Schriften ändern. Das kratzt unsere Automatisierung überhaupt nicht.
Weil sie blind dafür ist.
Die Datenstruktur im Hintergrund bleibt identisch. Der Prozess läuft fehlerfrei weiter. Keine Panik mehr in der IT wegen drei verschobenen Pixeln.
Das dürfte für jeden IT-Administrator eine riesige Erleichterung sein. Und wie sieht es mit der Performance aus?
Das ist der zweite Punkt.
Weil wenn so ein Clickbot eine Webseite öffnet, der muss ja immer warten, bis das Bild komplett aufgebaut ist, oder?
Genau, das ist der zweite massive Vorteil. Die Geschwindigkeit. Ein UI-Roboter arbeitet synchron in Menschengeschwindigkeit.
Also sehr langsam für einen Computer.
Extrem langsam. Er öffnet ein Fenster, wartet 3 Sekunden, bis es geladen ist, sucht das Feld, tippt den Text ein, drückt Enter und wartet wieder.
Das dauert ja ewig bei großen Datenmengen.
Das summiert sich bei tausenden Datensätzen zu Stunden. Ein API-Aufruf hingegen passiert asynchron in Millisekunden.
Ein Bruchteil einer Sekunde.
Es ist ein sofortiger digitaler Handshake. Was ein RPA-Bot in einer vollen Stunde schafft, erledigt so ein API-Flow in wenigen Sekunden.
Das ist ein unglaublicher Produktivitätsgewinn.
Und das führt direkt zum dritten und vielleicht entscheidendsten Punkt, der Datenintegrität und der Fehlerbehandlung.
Das musst du genauer erklären. Wenn der Clickbot ins Leere klickt, weiß der doch oft gar nicht, dass er einen Fehler gemacht hat, oder?
Exakt. Ein Clickbot drückt auf Speichern und hofft im Grunde einfach das Beste.
Beten und hoffen?
Ja. Wenn der Server in dem Moment kurz nicht erreichbar war, merkt der Bot das unter Umständen gar nicht. Er hakt die Aufgabe ab.
Und die Daten?
Sind verloren. Niemand merkt es, bis die Bilanz nicht stimmt.
Oh je.
Und bei der API? Gespeichert.
Oder eben einen Fehlercode?
Genau. Status 404, Zieldatei nicht gefunden. Das System weiß also in Echtzeit zu 100%, ob eine Transaktion wirklich funktioniert hat.
Und wenn nicht?
Wenn nicht, kann es den Versuch nach einer Minute vollautomatisch wiederholen. Ohne dass ein Mensch jemals eingreifen muss. Wir raten nicht mehr, wir haben absolute Gewissheit.
Visuelle Unabhängigkeit, Millisekundengeschwindigkeit und absolute Gewissheit durch klares Feedback.
Genau diese drei Säulen.
Aus dieser Kombination leitet Buntrock dann auch seinen zentralen Schlüsselbegriff ab, den er so oft verwendet. Die Silent Efficiency, die lautlose Effizienz.
Ja. Und das ist ein wirklich wunderbarer Begriff für den idealen Zustand einer IT-Architektur.
Warum genau lautlos?
Weil das ganze laute Rauschen aufhört. Das hektische Zusammenbrechen von Skripten, das ständige Troubleshooting der IT-Mitarbeiter, all das verstummt.
Man hört nichts mehr von den Problemen.
Du hast stattdessen eine lautlose Hochleistung im Hintergrund. Ein tiefgreifendes Netzwerk, das riesige Datenmengen bewegt und Prozesse am Laufen hält. Ohne dass jemals ein Fenster aufploppt.
Oder ein Cursor, wie von Geisterhand über dem Bildschirm huscht.
Richtig, es funktioniert einfach. Es ist das verlässliche Rückgrat des gesamten Unternehmens geworden.
Das klingt, ehrlich gesagt, nach der absoluten IT-Utopie.
Es hat aber auch seine Tücken.
Ja, genau, lass uns mal kritisch werden. Ein derart mächtiges, unsichtbares und blitzschnelles Netzwerk, das tief in alle Systeme greift, das weckt bei mir direkt Assoziationen mit massiven Sicherheitsrisiken.
Zu Recht.
Wir haben ja nicht nur hochspezialisierte Entwickler, die solche Prozesse bauen. Plattformen wie Power Automate sind ja oft gerade dafür gemacht, dass ganz normale Mitarbeiter sie bedienen können.
Stichwort Citizen Developer.
Genau. Wenn nun also jeder anfängt, munter Datenströme durch dieses unsichtbare Netzwerk zu schicken, verlieren wir dann nicht komplett die Kontrolle?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist das genau die Kehrseite der Medaille. Und es ist das größte Risiko, das Buntrock thematisiert.
Die Demokratisierung der IT.
Die Demokratisierung, also die Idee, dass Fachabteilungen ihre Probleme einfach selbst lösen, ist im Kern toll.
Aber?
Aber wenn das unreguliert passiert, wuchert das System komplett unkontrolliert. Wir sprechen hier von der immensen Gefahr der sogenannten Schatten-IT.
Wahrscheinlich kennen das viele von uns aus ihrem eigenen Arbeitsalltag. Frag dich mal selbst, wie viele kleine heimliche Workflows laufen auf deinem Rechner?
Oh, da gibt es einige.
Man ist genervt von einem repetitiven Prozess und baut sich schnell ein kleines Excel-Makro, um sich eine Stunde Arbeit am Freitag zu sparen.
Das ist menschlich.
Man meint es ja nur gut. Aber wenn das in einem Konzern plötzlich 10.000 Leute gleichzeitig tun, ohne dass die zentrale IT davon weiß, haben wir ein Problem.
Ein gewaltiges Problem.
Wie manifestiert sich diese Schatten-IT denn speziell im Kontext von Power Automate?
Die Gefahr entsteht vor allem durch die Konnektoren.
Was sind Konnektoren?
Power Automate bietet hunderte vorgefertigte Schnittstellen an. Zu allen möglichen Systemen, intern wie extern.
Also zu SAP, zu Outlook, aber auch zu Twitter.
Genau. Ein Mitarbeiter aus dem Marketing könnte sich aus reiner Bequemlichkeit einen Flow bauen.
Was für einen Flow?
Einen, der sagt, jedes Mal, wenn ein neuer Kundenkontakt in unserem hochsicheren internen ERP-System angelegt wird, kopiere diese Kontaktdaten automatisch in meine private Dropbox.
Oh, wow. Warum würde man das tun?
Naja, damit er von zu Hause am Wochenende besser darauf zugreifen kann. Keine böse Absicht, reine Bequemlichkeit.
Aber technisch gesehen?
Technisch ist das über APIs in 2 Minuten gebaut. Sicherheitstechnisch ist es ein absoluter Albtraum.
Weil die Daten das Haus verlassen?
Unternehmensdaten verlassen völlig unverschlüsselt und unkontrolliert die sichere Firmenumgebung. Wenn das auffliegt, reden wir von massiven DSGVO-Verstößen.
Und potenziellen Millionen Strafen für die Firma.
Richtig.
Also greift die IT-Abteilung zur klassischen Methode. Alles wird sofort gesperrt.
Genau das passiert oft.
Niemand darf mehr irgendetwas automatisieren. Und jeder noch so kleine Prozess muss als Ticket bei der IT eingereicht werden.
Wo er dann 6 Monate liegt.
Ja. Und das tötet doch jegliche Innovation und Agilität im Unternehmen komplett ab.
Und genau diesen Reflex muss man unbedingt vermeiden. Bundruck betont ausdrücklich, dass gute Governance nicht bedeutet, Innovation durch pauschale Verbote zu ersticken.
Wie macht man es dann richtig?
Die Lösung ist ein Center of Excellence, kurz COE, in Kombination mit strikten, aber intelligenten Data Loss Prevention Policies, kurz DLP.
DLP. Lass uns das mal entmystifizieren. Wie genau sieht so eine intelligente Policy in der Praxis aus?
Ohne dass sie sich wie ein Gefängnis anfühlt.
Ja, genau. Die Leute sollen ja noch arbeiten können.
Stell dir DLP einfach wie eine Art digitalen Sandkasten vor.
Okay, ein Sandkasten.
Das Center of Excellence teilt alle verfügbaren Datenquellen und Konnektoren in verschiedene Kategorien ein. Meistens in Business-Daten und Non-Business-Daten.
Was ist was?
Zur Business-Kategorie gehören das interne ERP-System, SharePoint, Outlook und eure vertraulichen Datenbanken.
Alles, was der Firma gehört.
Genau. Zur Non-Business-Kategorie gehören Dinge wie Twitter, private Dropbox-Accounts oder öffentliche Wetter-APIs.
Und die Regel?
Die DLP-Policy besagt nun eine sehr simple, aber harte Regel. Du darfst niemals eine Verbindung zwischen einem System aus der Business-Kategorie und einem aus der Non-Business-Kategorie herstellen.
Ah, okay. Das heißt, ich kann als Mitarbeiter in der Personalabteilung völlig frei und kreativ einen komplexen Automatisierungsflow bauen?
Ja.
Zum Beispiel einen, der Urlaubsanträge aus Outlook ausliest und die dann automatisch im internen SharePoint-Kalender einträgt.
Ganz genau. Weil sich beide Systeme im Outlook und SharePoint im sicheren Business-Sandkasten befinden, lässt sich das System einfach machen.
Ich muss niemanden fragen?
Du brauchst keine Freigabe von der IT. Du kannst sofort loslegen und deinen Arbeitsalltag erleichtern.
Aber was, wenn ich die Dropbox einbinde?
In dem Moment, wo du versuchst, denselben Flow so umzubauen, dass er eine vertrauliche E-Mail aus Outlook automatisch in eine private Dropbox schiebt,
dann schlägt das System Alarm.
Da greift die DLP-Policy in Millisekunden ein und blockiert den Prozess komplett, noch bevor das erste Datenpaket fließt.
Das ist wirklich ein genialer Ansatz. Man zieht Leitplanken hoch, aber innerhalb der Spur dürfen die Fachabteilungen so schnell fahren, wie sie wollen.
Sie können innovativ sein, ohne Schaden anzurichten.
Bundrock schreibt in diesem Zusammenhang ja auch viel über Monitoring.
Ein ganz wichtiges Thema.
Das hat ja bei vielen Mitarbeitern immer sofort diesen unschönen Beigeschmack von Überwachung. So nach dem Motto, die IT schaut mir auf die Finger, wann ich welchen Knopf drücke.
Ja, das ist ein extrem häufiges Missverständnis. Beim Monitoring im Rahmen dieses Center of Excellence geht es überhaupt nicht um die Kontrolle des Mitarbeiters.
Sondern worum dann?
Es geht um die Vitalfunktionen des digitalen Nervensystems.
Wie beim Arzt quasi.
Richtig. Die Administratoren müssen sehen können, Wie viele API-Aufrufe haben wir gerade im gesamten Netzwerk? Gibt es irgendwo einen Stau im Datenverkehr?
Oder fällt ein System aus?
Genau. Produziert ein bestimmter Flow plötzlich tausende Fehlermeldungen pro Minute, weil das Quellsystem kurz vom Netz ist? Es geht rein um die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft.
Ohne Transparenz ist man blind.
Ohne Transparenz kannst du kein Netzwerk skalieren. Du musst wissen, wo deine Lastspitzen liegen, um präventiv eingreifen zu können.
Präventiv eingreifen ist das perfekte Stichwort für den letzten großen Bereich dieses Artikels.
Die Zukunft.
Wir haben jetzt also die Reise gemacht. Weg von den fragilen Klickskripten, die an 3 Pixeln scheitern.
Hin zu den APIs.
Hin zu einem stabilen, lautlosen API-Nervensystem, das durch kluge DLP-Policies sicher in der Spur gehalten wird.
Richtig.
Wenn dieses Fundament nun steht, was ist der nächste evolutionäre Schritt? Buntrock spricht ja am Ende davon, dass wir die traditionelle Wenn-Dann-Logik verlassen müssen. Was meint er damit?
Bisher haben wir über Systeme gesprochen, die immer noch eine harte Programmierung brauchen. Auch wenn sie elegant über APIs laufen.
Es sind immer noch feste Regeln.
Genau. Die klassische Wenn-Dann-Logik ist starr, ein Mensch muss definieren. Wenn eine E-Mail mit dem Betreff Rechnung ankommt, dann speichere den Anhang im Ordner X.
Das System macht nur, was man ihm sagt.
Es tut das absolut zuverlässig, aber es denkt nicht mit.
Was ist das Problem daran?
Was passiert, wenn der Lieferant den Betreff plötzlich in Faktura ändert? Oder in Zahlungsaufforderung?
Dann greift die Regel nicht mehr.
Der Flow bricht nicht technisch zusammen, aber der greift einfach ins Leere. Das Dokument bleibt liegen. Der nächste große Umbruch, den Buntrock skizziert, ist die tiefe Integration von künstlicher Intelligenz in dieses Power-Automate-Nervensystem.
Wir wechseln also von reagieren zu agieren.
Exakt. Wir bewegen uns von einer IT, die nur stupide reagiert, zu einer IT, die agiert und antizipiert.
Wie sieht das konkret in der Praxis aus? Also wie ersetzt KI diese starren Wenn-Dann-Regeln?
Stell dir vor, dir eben die Automatisierung auf eine autonome Ebene. Das System versteht durch große Sprachmodelle und maschinelles Lernen plötzlich den echten Kontext.
Es liest also mit.
Es sucht nicht mehr nach einem exakten Wort wie Rechnung im Betreff. Es liest die E-Mail und versteht, das ist eine Zahlungsaufforderung, auch wenn das Wort Rechnung gar nicht drinsteht.
Und schickt es selbstständig an die Buchhaltung.
Genau. Und es geht noch viel weiter. Das wirft eine wichtige Frage auf. Was passiert mit großen Datenströmen? Stichwort Predictive Routing.
Predictive Routing.
Das KI-gestützte Nervensystem analysiert kontinuierlich den gesamten Datenverkehr des Unternehmens. Es erkennt Muster, die für uns Menschen völlig unsichtbar sind.
Hast du da ein Beispiel?
Es stellt zum Beispiel fest, jeden letzten Freitag im Monat stauen sich in der Abteilung von Herrn Müller tausende Freigaben. Das verlangsamt das ganze System.
Und dann schickt das System eine Warn-E-Mail an die IT, damit die helfen kann.
Nein, nein. Genau das ist der Sprung. Es warnt nicht nur, es handelt.
Autonom.
Autonom. Noch bevor der Freitagnachmittag überhaupt erreicht ist und der Engpass real wird, leitet das System zusätzliche Serverkapazitäten dorthin um.
Krass.
Oder es entscheidet selbstständig. Diese 500 Freigaben bei Herrn Müller sind absolute Routine-Standardfälle unter 100 Euro.
Die winken wir einfach durch.
Die winke ich auf Basis historischer Daten vollautomatisch durch, damit Herr Müller sich nur auf die wirklich komplexen Ausnahmen konzentrieren muss.
Das ist ja unglaublich.
Die Infrastruktur optimiert ihre eigenen Workflows völlig selbstständig in Echtzeit.
Also, was bedeutet das nun alles? Das ist strategisch betrachtet ein gewaltiger Schritt.
Ein Paradigmenwechsel.
Wir sprechen hier nicht mehr über ein kleines Tool, das Dateien von A nach B schiebt, um ein bisschen Zeit zu sparen.
Nein, längst nicht mehr.
Wir sprechen über einen Motor, der aktiv die Geschäftsabläufe und die Produktivität eines ganzen Unternehmens steuert.
Absolut. Und hier schließt sich der Kreis zu Buntrocks zentraler These in dem Artikel. Die strategische Konsequenz für alle Entscheider ist klar. Die KI-Revolution in der Geschäftswelt ist nicht mehr aufzuhalten.
Das sehen wir ja jetzt schon überall.
Aber du kannst diese hochmodernen KI-Agenten niemals auf ein instabiles Fundament aus oberflächlichen RPA-Skripten bauen.
Weil alles zusammenbricht, wenn die KI auf einen falschen Pixel klickt.
Das System würde unter seiner eigenen Last und Komplexität kollabieren. Wer heute aber die harte Arbeit leistet, sein Fundament sauber über diesen API-First-Ansatz zu strukturieren.
Wer also die Silent Efficiency etabliert?
Genau. Wer das heute macht, der hat die Autobahn für die KI bereits gebaut. Diese Unternehmen müssen ihre Architektur nicht in 2 Jahren neu erfinden, wenn KI-Technologien Standard sind.
Sie stöpseln die KI einfach ein.
Sie schalten den KI-Motor einfach ein und er läuft sofort reibungslos über das bestehende sichere Nervensystem.
Das ist der Wettbewerbsvorteil.
Das ist der Unterschied zwischen kurzfristigem Aktionismus und echter, bleibender, strategischer Überlegenheit.
Okay, lass uns das Ganze zum Abschluss noch einmal für dich rekapitulieren.
Gerne.
Wir sind heute auf dem sprichwörtlichen Kellerboden der Automatisierung gestartet. Bei den fehleranfälligen Klickrobotern, die blind auf Oberflächen agieren.
Und Unmengen an technischen Schulden anhäufen.
Genau, weil sie wegen minimaler Design-Updates einfach abstürzen. Wir haben dann gesehen, dass die Lösung darin liegt, den Maschinenraum über APIs direkt zu vernetzen.
Das bringt uns die Silent Efficiency.
Visuelle Unabhängigkeit, Millisekundengeschwindigkeit und absolute Datensicherheit. Wir haben auch gelernt, dass diese Macht durch ein Center of Excellence und clevere Sandkastenprinzipien kontrolliert werden muss.
Die DLP-Policies.
Richtig, um das Risiko der Schatten-IT zu bannen.
Und am Ende steht die Erkenntnis, wer dieses API-Nervensystem heute baut, bereitet den Boden für eine proaktive KI-gesteuerte Zukunft.
In der das System selbst mitdenkt.
Und Engpässe auflöst, bevor sie überhaupt entstehen. Ein wirklich faszinierender Wandel.
Das ist die Essenz von Buntrocks Analyse, ja?
Und wenn wir diese Vision einer vollständig autonomen, proaktiven IT-Infrastruktur wirklich ernst nehmen, bleibt am Ende ein Gedanke, den ich dem Hörer gerne noch mitgeben möchte.
Welcher Gedanke?
Ein Gedanke, der über die reine Technik hinausgeht. Wenn unser Unternehmensnervensystem in naher Zukunft tatsächlich völlig autonom handelt.
Ja?
Wenn es Muster in Datenströmen erkennt, Geschäftsrisiken präzise vorhersagt und sich bei Engpässen vollautomatisch selbst heilt. Und zwar lange bevor wir Menschen überhaupt merken, dass es ein Problem gab.
Worauf willst du hinaus?
Welche Rolle spielen wir Menschen dann eigentlich noch in diesem Konstrukt? Sind wir dann wirklich noch das steuernde Gehirn des Unternehmens, das die strategischen Zügel in der Hand hält?
Oder was ist die Alternative?
Oder werden wir schleichend bloß zu passiven Beobachtern unserer eigenen, perfekten digitalen Effizienz?
Ein enorm mächtiger Gedanke zum Abschluss. Sind wir noch die Architekten oder nur noch die staunenden Zuschauer unserer eigenen Systeme?
Das ist die Frage der Zukunft.
Nimm diese Frage gerne mal mit in deinen Alltag und beobachte, wie viel Technologie um dich herum eigentlich heute schon still und heimlich Entscheidungen trifft. Wir hoffen, diese tiefgehende Analyse hat dir einige neue Perspektiven eröffnet und hilft dir vielleicht dabei, das digitale Nervensystem in deinem eigenen Arbeitsumfeld mit ganz anderen Augen zu sehen. Danke, dass du dir die Zeit für diese Untersuchung genommen hast. Bis zum nächsten Mal.